Sie hören 30 Minuten mit, der Interview-Podcast des Bürgerportals zur Corona-Krise. Wir gehen den wichtigen Themen auf den Grund.
Mein Name ist Georg Watzlawek. Ich spreche heute mit Erik Werdel, im normalen Leben Kreisdirektor, aber seit einer ganzen Weile der Chef des Krisenstabes im Rheinisch-Bergischen Kreis, der sich um die Frage Corona kümmert. Und darum geht es natürlich auch heute in diesem Podcast. Herr Werdel, seit fast einem Monat hält uns Corona ziemlich fest im Griff. Ich nehme an, es bestimmt auch Ihren Arbeitsalltag mehr oder weniger vollständig. In dieser Zeit, wie haben Sie das erlebt? Gab es verschiedene Phasen, unterschiedliche Phasen? Wie waren Ihre eigenen Stimmungslagen?
Ja, zunächst mal schönen guten Tag, Herr Watzlawek. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mir die Möglichkeit geben, ein paar Fragen Ihrerseits zu beantworten und in meiner Funktion als Leiter des Kreiskrisenstabes Ihnen Auskunft zu geben über das, was sich in den letzten Wochen abgespielt hat. Es ist so, dass wir vor fast 6 Wochen den Krisenstab zusammengerufen haben zum ersten Mal. Damals haben wir ihn noch nicht aktiviert, aber wir sind schon zusammengekommen, weil wir die Befürchtung hatten, dass sich die Situation, was die Ausbreitung des Coronavirus angeht, deutlich verschärfen wird. Und so habe ich diese Phasen dann auch letztendlich seit 6 Wochen erlebt, dergestalt, dass sie sehr dynamisch ist und es eigentlich nicht diese typischen Wellenbewegungen gibt, wie wir sie in Krisenzeiten oft haben. Es ist so, dass die Fallzahlen stetig steigen und wir jeden Tag vor ganz vielen Fragen und Herausforderungen stehen, die wir jeden Tag aufs Neue zu beantworten haben.
Also von außen betrachtet sieht man schon, oder zumindest von der Intensität her, diese Wellen beziehungsweise so Phasen, in denen es sich dann plötzlich sehr, sehr stark wird. Also es ist vor allen Dingen darum, gegen die Regeln festzulegen, die Kontaktreduzierung und so weiter und so fort, dass dann plötzlich so eine Dynamik entstand. Das ist jetzt nur von außen betrachtet, also aus dem Krisenstab heraus ist es tatsächlich so eine anhaltende und sich intensivierende Arbeit.
Ja, so kann man das sagen, weil es in dem inneren Kern des Krisenstabs jeden Tag um ganz, ganz viele Fragen und Problemstellungen gibt, weil die Ausbreitung und die Tragweite des Virus so exorbitant sind, als dass die gesamte Bevölkerung betroffen ist. Wir haben es jetzt nicht nur mit Bevölkerungsgruppen zu tun oder mit einer Tierseuche, die sich niederschlägt auf, sondern wir haben es mit einem Virus zu tun, was im Grunde im Moment den Erdball in Atem hält. Und insofern stellen sich vielfältige Herausforderungen, wie wir ja alle jeden Tag auch sehen und erleben können.
Gut, von der globalen Perspektive hier zur lokalen, wo stehen wir im Rheinisch-Bergischen Kreis, also Bergisch Gladbach als Großstadt im Rheinisch-Bergischen Kreis, aber im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt, wie ist die Lage tatsächlich? Also wir gucken ja auf viele Statistiken, national, lokal, wie auch immer. Wie würden Sie den aktuellen Stand charakterisieren?
Ja, ich glaube, dass wir im Vergleich mit den Nachbarn noch ganz gut dastehen. Wenn man die Entwicklung der Fallzahlen pro 100.000 Einwohner nimmt, sind wir zurzeit unter dem Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen, aber auch unter dem Schnitt der Nachbarn, Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Köln. Das ist aktueller Stand und Stand aus den letzten Wochen. Aber mir ist durchaus bewusst, dass das eine Momentaufnahme ist, die sich jederzeit auch anders darstellen kann.
Sie sagen jetzt die Fallzahlen pro Einwohner, das ist ja eine relativ statische Größe. Wie ist die Dynamik? Also wir erleben ja Zahlen jeden Tag zwischen 7, 8, auch mal 18 Fällen, die dazukommen. Es gibt natürlich auch eine große Zahl von Betroffenen, die wieder als genesen gewertet sind, also aus diesem aktiven Stand herausfallen. Die Kurve sieht ja mehr oder weniger linear aus, nach oben. Was bedeutet das tatsächlich?
Ja, diese Linearität hatten wir bis heute beispielsweise, dass es die letzten Tage, so wie Sie es beschrieben haben, einen Anstieg der Fallzahlen gab. Heute ist der Anstieg gerade aktuell hereingekommen, plus 17. Also nicht plus 11 oder noch weniger. Insofern ist das mit der Linearität so eine Sache. Und Sie sehen, dass die Kurve nach oben geht und von der allgemeinen propagierten Abflachung kann ich im Moment noch nicht sprechen im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Wir haben ja auch immer einen großen Zeitverzug da drin zwischen tatsächlicher Infektion, Erkennen überhaupt, Testen und dann dem Testergebnis. Das heißt, wir reden jetzt die Zahlen, diese 17, von denen Sie gerade gesprochen haben, von Infektionen, die vor vielleicht 10, 14 Tagen passiert sind, oder wie weit muss man da zurückschauen?
Ja, so kann man das in etwa sagen.
Das heißt umgekehrt, das, was heute passiert, werden wir auch erst wieder in 10 Tagen eigentlich als Manifestation in den Zahlen sehen.
Man kann es nicht so pauschal sagen. Es gibt Fälle, wo man recht schnell Abstriche macht und auch schnell Ergebnisse bekommt. Das hat ein bisschen was auch mit der Infrastruktur zu tun in den Laboren, wie die Auslastung ist, wie schnell bekommen wir Ergebnisse. Es kann sich jeder Einzelfall anders gestalten. Das macht es insgesamt tatsächlich so schwer, die Zahlen jeden Tag zu vergleichen und zu sagen, das ist jetzt der Ist-Stand für alle gleichermaßen.
Ja. In der Bevölkerung, wenn man jetzt hier auf die Straße guckt, bei diesem Wetter, das ja auch sehr außergewöhnlich ist, hat man so das Gefühl, dass die Leute auch so eine etwas schwankende Einstellung dazu haben. Also viele haben ihr Verhalten verändert. Man sieht eben halt vor den Schlangen in den Supermärkten, dass die Leute sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen, dass das ist irgendwie sehr, sehr sichtbar. Andererseits gibt es aber natürlich auch immer wieder viele Stimmen von Leuten, die sagen, ihr übertreibt, das muss doch alles gar nicht sein. Es gibt doch nur, in Anführungsstrichen, 3 Tote. Es gibt doch nur knapp 300 oder 300, gut 300 Fälle jetzt in Bergisch Gladbach. Ist das, was wir an Anstrengungen, was Sie an Anstrengungen unternehmen, tatsächlich notwendig?
Aus meiner Sicht ist jetzt im Moment nicht die Zeit, über diverse Maßnahmen zu debattieren. Sie wissen ja selbst, dass Experten ständig hinzugezogen werden, auch auf Bundesebene, die Empfehlungen abgeben. Die Empfehlungen werden ersetzt durch neue Empfehlungen, Ansichten werden verändert. Ich glaube, dass es richtig war, dass man auf die Bremse getreten ist zu einem bestimmten Zeitpunkt und gesagt hat, wir müssen das öffentliche Leben herunterfahren aus den bekannten Gründen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Dennoch sieht man an der Fallzahlensteigerung, wie ernst es weiterhin zu nehmen ist. Insofern glaube ich, dass die Kritiker nicht recht haben, die sagen, die Gefahren seien übertrieben worden, die Maßnahmen seien zu hart. Ich glaube, dass wir sehr wohl mit der Mehrheit der Bevölkerung sind, wenn wir sagen, so ist es richtig. Es gibt auch Leute, die sagen, man hätte noch viel mehr tun müssen. Aber ich glaube, es sind schon gravierende Einschneidungen, die wir von den Bürgerinnen und Bürgern abverlangen.
Wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen, die Strategie des Kreises, also Kontaktreduzierung ist so das Schlagwort. Beschreibt das eigentlich auch schon alles das, was eigentlich das Ziel der Maßnahmen ist, also die Leute davon abzuhalten, in Kontakt zu treten, die Kontakte nur innerhalb der Familie, der Hausgemeinschaft zu machen, alles, was darüber hinaus passiert, zu lassen, zu vermeiden. Ist das die komplette Strategie? Kann man das so einfach fassen?
Im Groben kann man das tatsächlich so fassen. Es geht platt darum, Menschenleben zu retten. Und ja, da ist es uns in 3 Fällen schon nicht gelungen. Und ich fürchte, es wird noch mehr Fälle geben, wo uns das nicht gelingen wird. Aber wenn wir hier die Verantwortung sehen, die wir alle zu tragen haben, und ich spreche jeden Tag mit ganz vielen Verantwortungsträgern, dann muss man sagen, jeder Tote ist einer zu viel. Und das bedrückt uns in hohem Maße. Und ja, man betrachtet manchmal seine Arbeit dann auch als sehr, sehr schwierig, wenn solche Fälle auftreten und nicht jede Infektion verläuft so unproblematisch, als dass man sagen kann, ja, da können wir drüber hinweggehen. Also unser oberstes Ziel ist tatsächlich, die Infektionsketten zu unterbrechen und damit letztendlich auch Menschenleben zu retten, auch wenn sich das etwas heroisch anhört. Aber ich glaube, man kann es auf diesen Punkt und Nenner bringen.
Kritische Punkte sind natürlich, oder kritische Zielgruppen sind eben halt die Menschen mit Vorerkrankungen und eben halt ältere Personen und damit natürlich Einrichtungen wie Seniorenheimen. Da gab es jetzt ja zum ersten Mal vor einigen Tagen auch hier in Bergisch Gladbach einen Fall, der betroffen ist in einem Seniorenheim, weit entfernt von dem, was wir in anderen Orten kennen, was wir ja auch in Köln erlebt haben. Wie weit sind diese Einrichtungen mittlerweile im Laufe der vergangenen Woche, haben sich so eingestellt, dass ihre Bewohner auch einigermaßen gut geschützt sind?
Ja, also ich glaube, dass die Pflegeheime sehr wohl wissen und auf die Situation vorbereitet sind und wissen, was zu tun ist. Es gibt ein gutes Miteinander zwischen Krisenstab, Lagezentrum und den Pflegeheimen, also den Betreibern und den Einrichtungsleitungen. Da treffen wir auf sehr, sehr vernünftige und verantwortungsbewusste Menschen. Das hilft uns extrem, weil wenn das nicht so wäre, dann würde auch jede Krisenstabsarbeit obsolet sein. Wir haben als einer der ersten Kreise überhaupt einen Aufnahmestopp unter bestimmten Bedingungen verordnet. Das war auch mit den Heimen so abgestimmt, die das auch ausdrücklich befürwortet und gutiert haben. Das heißt, dieser Aufnahmestopp ist nicht als absoluter Stopp zu sehen, sondern die Menschen werden in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Ob die jetzt in dem Heim selber ist, wenn die räumlichen Möglichkeiten da sind, oder in einer anderen Einrichtung, wo sie dann isoliert werden können, um dann nach einer Testung nach 14 Tagen und der Test ist negativ, dann aufgenommen werden zu können. Und diese Maßnahme halte ich für extrem sinnstiftend, weil natürlich auch dadurch eine Neuinfektion durch Menschen, die von außen kommen, verringert werden kann. Aber dennoch haben wir immer noch die ein oder andere Kette, sprich Pflegepersonal, Hausärzte, die möglicherweise dort agieren, oder die Bewohnerinnen und Bewohner selber, die zum Einkaufen gehen und wieder zurückkehren, die möglicherweise doch eine Infektion auslösen können. Insofern absoluter Schutz gibt es da an dieser Stelle nicht.
Genau, ja, nicht nur an dieser Stelle, ja eben halt überhaupt, glaube ich, also man kann Kontakte herunterfahren und Zugänge, aber tatsächlich gibt es ja immer noch einen Austausch. Das zeigen ja auch die zwei Fälle jetzt in den letzten zwei Tagen in den Bergstadtbacher Krankenhäusern. Ja, wahrscheinlich eine ähnliche Konstellation, dass zwar die Menschen im Krankenhaus in den Stationen geschützt sind, aber trotzdem eben diejenigen, die dort arbeiten, natürlich nach der Arbeit nach Hause gehen, wieder reinkommen und auch andere Kontakte haben. Dass gerade so etwas in einem Krankenhaus passiert, durch die Pfleger womöglich auch Patienten infiziert werden, hört sich jetzt erstmal erschreckend an. Ist das Normalität? Was wird getan, um so etwas zu verhindern?
Ja, ich glaube, dass wir ad 1 versuchen müssen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in diesen Einrichtungen so gut als möglich mit Schutzausrüstung zu versorgen, dass sie eben nicht ungeschützt mit den Patienten in Kontakt kommen. Ich glaube, das gelingt uns auch noch sehr gut. Und Zugangsbeschränkungen zu veranlassen, auch an die Verantwortung eines jeden Einzelnen zu appellieren, brauchen wir, glaube ich, noch nicht mal als Krisenstab. Ich glaube, diejenigen, die da in den Krankenhäusern jeden Tag arbeiten, die wissen sehr genau, was den Menschen dort passieren kann oder nicht. Und wie es aber auch mit der Eigensicherung, würde man bei der Polizei sagen, Eigenschutz der Mitarbeiter angeht, weil letztendlich geht es um jeden und nicht nur um die Risikopatienten.
Aber auch da eben 100%ige Sicherheit geht nicht, es sei denn, man würde das Pflegepersonal quasi kasernieren, vorher testen und so weiter und so fort. Aber das sind Maßnahmen, die gar nicht umsetzbar sind, würde ich jetzt mal annehmen.
Diese Einschätzung teile ich.
Sie hatten angesprochen, die Mitarbeiter schützen. Wie sieht es inzwischen aus mit Materialien? Also es ist klar, dass das Masken, das Schutzkleidung zumindest ein Engpass ist, wird aus verschiedensten Quellen bestellt, geliefert oder auch nicht geliefert. Wie war der Rheinisch-Bergische Kreis am Anfang eigentlich ausgestattet? Wie funktioniert es jetzt mit dem Nachschub? Weil das sind ja Sachen, die sich ja auch sehr schnell verbrauchen. Eigentlich hätte ja sehr, sehr viel früher sehr viel mehr Leute mit Masken ausgestattet werden müssen. Wenn man jetzt sagt, auch im Supermarkt sollte man eigentlich sich, also nicht sich, sondern die anderen schützen. Die Versorgung mit Masken, warum ist das bei so einem relativ simplen Produkt so ein großes Problem?
Ich glaube, das hat auch was mit der Globalisierung zu tun, auch wenn Sie natürlich zu Recht darauf hinweisen, dass wir hier nicht über globale Probleme sprechen, sondern über regionale. Aber letztendlich liegt auch da ein Stück der Wahrheit, weil es nicht mehr so viele Firmen gibt, die hier in Deutschland produzieren und wir diese Schutzausrüstung zum großen Teil aus Asien bekommen. Mhm. Sie wissen, wo die Krankheit ihren Ausgangsverlauf genommen hat oder ihren Anfang genommen hat. Und insofern war es nicht so einfach an die notwendige Schutzausrüstung heranzukommen. Wir waren aber im Rheinisch-Bergischen Kreis gut aufgestellt, das kann ich schon sagen, und sind auch rechtzeitig da in die Verbreitung der Information gegangen, dass wir auf die Hilfe heimischer Unternehmen auch angewiesen sind und die sehr, sehr schnell darauf reagiert haben. Ich glaube, dass wir zurzeit eine gute Ausstattung mit persönlicher Schutzausrüstung haben. Ich will nicht von einer sehr guten sprechen, aber von einer guten. Und insofern, wir wissen alle, dass es ein rares Gut ist, die Schutzausrüstung. Wir sind aber an allen Kanälen dran und besorgen uns und bekommen auch.
Sie hatten das erwähnt, es gab auch einen Aufruf an die Unternehmen in der Region zu gucken, wer kann Sachen produzieren, seine Produktion umstellen, die jetzt gerade gebraucht werden. Wir kennen die Beispiele für Desinfektionsmittel oder eben halt im Extremfall von Beatmungsgeräten. Gibt es hier in der Region solche Beispiele, dass Unternehmen gesagt haben, okay, wir können anstatt dieses oder jenes jetzt auch künftig Sachen produzieren, die in der Corona-Krise besonders gebraucht werden?
Ja, es gibt solche Unternehmen und es gibt auch viele Unternehmen, die Handelspartner haben in aller Welt und die da ihre Kontakte spielen lassen. Und insofern ist es ein Konglomerat aus beidem. Es ist sowohl die Möglichkeit, eine Produktion umzustellen gegeben, wenn auch nicht in größerem Umfang. Es sind Einzelbeispiele. Aber sag mal, die Kontakte alleine, die über diejenigen der normalen Märkte hinausgehen oder den Zugangsmöglichkeiten hinausgehen, die gibt es schon. Und da sind wir sehr, sehr beeindruckt, wie reagiert wurde auf den Aufruf der beispielsweise Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Sie hatten vorher gesagt, es geht darum, die Menschenleben zu retten. Wir sehen ansteigende Fallzahlen. Die Debatte ist ja auch immer, nur so viele Fälle Erkrankungen zuzulassen, wie das Gesundheitssystem schultern kann. Auch da ist viel passiert hier in den vier Krankenhäusern des Kreises. Die einzelnen Krankenhäuser haben ja gesagt, wie viele Betten sie zusätzlich schon bereits eingerichtet haben, beziehungsweise sehr kurz einrichten könnten, auch in Intensivstationen, auch mit Beatmungsgeräten. Wie ist da der Stand der Dinge angesichts dessen, was der Bedarf ist und vor allem, wie hoch der Bedarf auch sein könnte und dem, was tatsächlich vorgehalten wird? Passt das mittlerweile zusammen, dass man einigermaßen beruhigt in die nächsten 2, 3, 4 Wochen gehen kann? Oder wo gibt es da noch Dinge zu tun?
Auch da kann ich sagen, dass wir in einem sehr engen Austausch mit den Krankenhäusern stehen und dass die Krankenhäuser uns regelmäßig ihre Bedarfe melden und wir guten Mutes sind, dass wir die nächsten Wochen gut überstehen. Ich sage nochmal, bei einem normalen Verlauf der Dinge. Sollten wir aber über andere Strategien sprechen, bundesweite Strategien oder landesweite Strategien, die sich mit einer Abkehr von dem jetzigen Zustand befassen, Stichwort Exit-Strategie, dann muss man überlegen, wie es dann weitergeht, beziehungsweise wir überlegen das natürlich jetzt schon und bereiten uns auf solche Szenarien natürlich vor. Aber zum jetzigen Stand und Zeitpunkt kann ich sagen, dass wir für die nächsten Wochen gut gerüstet und aufgestellt sind.
Unter den jetzt herrschenden Bedingungen, meinen Sie damit, also so, wie es jetzt im Moment läuft?
Genau.
Weil das ist ja so schon der Punkt, also Sie hatten es eingangs gesagt, Sie entscheiden das natürlich nicht selbst, Sie halten es doch nicht den richtigen Zeitpunkt für Exit-Strategien darüber nachzudenken, aber das ist ja etwas, was von der Bundespolitik, von der Landespolitik immer wieder sehr, sehr stark hereinschwappt und natürlich auch die Stimmungslagen der Leute betrifft. Ein Datum ist jetzt natürlich Ende der Osterferien, ganz so weit gucken wir noch nicht, wo viele Leute drauf hingucken, wo auch die Landesminister, die Schulministerin gesagt hat, ja, wir werden in der Woche nach Ostern entscheiden, was dann passiert und ob und wann wir wieder aufmachen, damit die Menschen eine Perspektive bekommen. Da wird ja nun irgendwie ein Erwartungsdruck aufgebaut, dass tatsächlich irgendeine Perspektive kommt. Das halten Sie für falsch oder wie verstehe ich diese?
Nein, ich glaube, dass es in irgendeiner Form eine Exit-Strategie geben muss. Das halte ich für unabdingbar, weil man die Menschen nicht monatelang festhalten kann und in diesen Zuständen halten kann. Das ist ganz sicher so. Die Frage ist nur, wie klug ist diese Exit-Strategie? Und da bin ich sehr gespannt auf die Antworten, die man da geben wird müssen, weil das natürlich für uns als diejenigen, die im Krisenstab tätig sind, eine besondere Herausforderung bedeuten wird. Weil je mehr Exit, desto mehr wird ins System hineinschwappen. Da sind wir uns ganz sicher. Das kann man sich vorstellen, welche Bereiche man öffnet und was dann die Folgen daraus sein werden. Und je mehr man öffnet, aus vielfältigen Bereichen des öffentlichen Lebens, desto mehr werden wir Erkrankungsfälle bekommen und dann wird der Druck auf das Gesundheitssystem deutlich erhöht. Also genau vor diesem Spagat stehen wir jetzt oder steht die Politik. Wir können ja vor Ort auch mehr oder weniger nur darauf reagieren, welche Strategien dort bundesweit und in Absprache mit den Ländern getroffen werden. Aber das erscheint mir als eine große Herausforderung für die nächste Zeit.
Sie hatten erwähnt, die Menschen sind in Umständen, die sie nicht lange, also sie haben sich darauf eingestellt, ja, aber es passieren natürlich auch Dinge im Hintergrund, von denen man nichts sieht. Also wir haben hier ein relativ ländliches Gebiet, wir haben eine relativ gut ausgestattete Infrastruktur, da geht es vielleicht noch ganz gut, aber Menschen, die eben halt jetzt beruflich im Homeoffice sind, die ihre Kinder zu Hause haben, eine Art von Homeschooling machen, zum Teil auf engem Raum, da passieren ja auch Dinge, die nicht gut sind, die auf die Dauer sich unter Umständen noch eskalieren können. Sehen Sie, haben Sie solche Sachen im Blick? Ich meine, es gibt ja eben auch, vom Kreis hat ja auch den Schulpsychologischen Dienst, der hat ja viele andere Drähte eben halt in die Jugendämter der Gemeinden hinein. Gibt es da Warnhinweise, Alarmzeichen?
Bisher noch nicht wirklich. Es gibt natürlich Fälle oder Fallzahlen auch häuslicher Gewalt und die wird auch im Laufe der Zeit, das prognostiziere ich jetzt ohne gesicherte Erkenntnisse zu haben, zunehmen. Das kann man sich vorstellen. Allein mit gesundem Menschenverstand, glaube ich, braucht man kein Prophet zu sein, um so etwas vorherzusagen. Und auch aus verschiedenen anderen Gründen glaube ich, dass man die Menschen sukzessive wieder in die Freiheit in Anführungsstrichen entlassen muss. Und ich glaube, dass auch die Wirtschaft auch irgendwann wieder angekurbelt werden muss, weil solche Kollateralschäden für einen ganzen Staat auch nicht hinnehmbar sind. Deswegen sage ich, wir stehen vor einem Spagat und ich halte das auch für normal, dass es diesen Spagat gibt, nämlich wir müssen auf der einen Seite sukzessive öffnen und auf der anderen Seite aber die Risikogruppen, die Sie eben auch schon zu Recht angesprochen haben, im Blick behalten. Und das ist nur für uns, die wir ganz nah an dem Thema dran sind, eine enorme Herausforderung, verbunden damit, dass ich ein wenig die Sorge habe, wenn man den Menschen wieder sagt, ihr könnt jetzt wieder, ihr dürft wieder, dass dann davon auch zu Recht reger Gebrauch gemacht wird. Und auf der anderen Seite wir aber nicht diejenigen vergessen dürfen, die unseres Schutzes bedürfen und auf die müssen wir dann weiter Rücksicht nehmen. Also insofern wird man vielleicht zur Normalität zurückkehren, aber für uns im Krisenstab, im Lagezentrum etc., in den Krankenhäusern, in Pflegeheimen, wird das nicht bedeuten, dass wir wieder unsere gewohnten Freiheiten haben, sondern Sie haben eben angesprochen, im wirklichen Leben bin ich Kreisdirektor, da verlangt man von mir viele Entscheidungen jeden Tag und im Moment bin ich nur fokussiert auf Corona. Und wie wird es sein, allein aus der persönlichen Sicht, wenn man wieder das eine macht, Wirtschaftsförderung und Tourismus und Bildung und Kultur, und auf der anderen Seite die brutale Realität, was ja den Tod und Gefährdung von Leib und Leben vieler Menschen angeht. Und da bin ich gespannt, wie man das lösen wird.
Im Moment ist es ja so, dass es das beides gar nicht gibt. Also es gibt den Kampf gegen Corona. Auf der anderen Seite ist eben halt alles das, was Sie gerade beschrieben haben, Tourismus, er findet einfach nicht mehr statt. Er ist, ja, sagen wir mal, auf Eis gelegt worden. Schulleben findet nicht statt, gesellschaftliches Leben, Kultur findet nicht statt. Also das heißt, also im Moment haben wir ein Entweder-Oder, ein komplettes Entweder-Oder. So ein Nebeneinander von beiden kann man sich eben jetzt auch mal, abgesehen von der Arbeit des Krisenstabs, im Moment wirklich sehr schwer vorstellen. Ne?
Das so komplett zu trennen voneinander, finde ich extrem schwierig. Deswegen glaube ich, dass eine kluge Exit-Strategie, eine in kleinen Schritten zu tätigende Exit-Strategie eine richtige sein kann, aber die muss sehr klug und sehr ausgewogen sein. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, braucht man das Licht am Ende des Tunnels für uns alle, weil das gibt auch Hoffnung in so einer Zeit, die schon ein wenig düster ist und für uns alle ja auch mit Belastungen verbunden ist.
Aber ich nehme mal an, dass diese Orientierung, die wird ja jetzt nicht von aus der Kreisebene kommen, sondern die wird eben wahrscheinlich aus der Landes- oder Bundesebene kommen. Ihre Aufgabe ist es dann zu gucken, wie kann man das am besten umsetzen. Sie nicken, das hört man
so
jetzt nicht,
es.
Aber
so ist es, ja.
Das sind dann auch ein Teil dieses föderalen Systems, das dann nach unten durchgereicht wird. Ein Punkt, den ich noch hätte, das Bürgerpolt-Telefon, das Sie ja auch jetzt schon seit mehreren Wochen betreiben, selbst an den Wochenenden, wird das nach wie vor so stark nachgefragt wie vor in der Anfangszeit? Ist das noch immer ein großes Informationsbedürfnis der Bürger oder ist mittlerweile da etwas mehr Ruhe eingekehrt?
Also wir werden das Bürgerportal und Bürgertelefon auch an Ostern komplett geschaltet haben. Zwischen 10 und 16 Uhr wird das jeden Tag besetzt sein. Also insofern gibt es den Bedarf weiterhin. Wir wollen auch Nöte und Druck, der bei den einzelnen Menschen entsteht, weiterhin abfedern und ihnen vielleicht auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich halte das auch für wichtig, auch wenn Menschen alleine sind. Es gibt auch Möglichkeiten der seelsorgerischen Betreuung, psychologische Betreuung, weil ich das auch für wichtig erachte, dass Menschen in dieser Zeit nicht ganz alleine und einsam sind und manchmal ein Telefonat auch schon hilft, über Sorgen hinwegzukommen. Sie haben aber danach gefragt, ob das Aufkommen weniger geworden ist. Das gehörte auch zu unserer Strategie, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht nur Hotlines bei uns geschaltet haben, wo wir gerne möchten, dass die Menschen sich eher auf die medizinischen Fragen konzentrieren, sondern dass Unternehmerinnen und Unternehmer beispielsweise bei der RBW anrufen können, bei der IHK anrufen können, beim Regio Köln-Bonn e.V. sich melden können und da eben die Fragen verlagert werden, die sich darauf beziehen, Soforthilfe für Unternehmer und Unternehmerinnen. Das Gleiche ist für die Gastronomie. Deswegen habe ich Herrn Kelter von der Naturarena oder die Naturarena gebeten, sich auch einzubringen, damit eben auch dort Fragen der Betriebe beantwortet werden können. Ich habe natürlich als Einträger des Jobcenters auch mit dem Jobcenter vereinbart, dass das Thema Kurzarbeit von denen in Hotlines bearbeitet wird, unter anderem die Kreishandwerkerschaft ist aktiv. Und das hat natürlich schon zu einer Verlagerung geführt, auch der Fragestellungen und der Kanalisierung der Fragestellungen, weil ich das auch für wichtig halte, dass nicht alles in einem Bürgerportal oder in einem Bürgertelefon aufploppt, wo ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen, die nicht auf jede Frage eine absolut tiefgehend passende fachliche Antwort haben, sondern als erste Abfederung dienen. Und insofern haben wir gesagt, wir müssen das verteilen, um den Druck in die Fläche auch zu geben und dass die Menschen, die dort anrufen in den jeweiligen Hotlines, auch abgefangen werden können und fachlich qualifizierte Beratung.
Gut, das heißt aber, wer jetzt eben halt über die Feiertage zum Beispiel ein dringendes Anliegen oder eine Frage hat, kann sich durchaus dort melden und wird im Zweifel weiterverwiesen an die Fachinformationen. Aber eine Art von Seelsorge, haben Sie gerade gesagt, also jetzt nicht im kirchlichen, geistlichen Sinne, aber trotzdem, dass die Leute dort einen Ansprechpartner finden, das ist dadurch gegeben.
Ja.
Ja, die Osterfeiertage stehen voran. Noch mehr Ferienstimmung, als sie ja ohnehin schon eigentlich da ist bei vielen, vielen Leuten. Mit auch vielleicht dem Verlangen, noch mehr rauszugehen, den Grill anzuwerfen, ich weiß nicht was. Gibt es eine Empfehlung, die Ihnen im Moment besonders wichtig ist, die Sie den Bürgern jetzt noch mitgeben möchten?
Ja, eine Empfehlung ist die wir immer tätigen, nämlich tatsächlich die Hygiene weiterhin sehr ernst zu nehmen und das Händewaschen und ja auch letztendlich, dass Kontakte vermieden werden, soweit es geht. Allerdings ist mir schon auch klar, dass Menschen diesem Bedürfnis nach Sonne oder auch nach rausgehen auch nachkommen wollen und vielleicht auch müssen. Und trotzdem, wenn man das diszipliniert tut, wie sie das in 99% der Fälle auch tun, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, dann glaube ich, brauche ich keine guten Ratschläge zu geben, sondern da kann jeder seinen Teil zur Verantwortung mit dazu beitragen. Und uns ein wenig die Arbeit erleichtern, weil auch das wird dafür sorgen, dass wir das Gesundheitssystem nicht unnötigerweise zusätzlich belasten.
Herzlichen Dank Ihnen. Mir bleibt dann auch nur Ihnen hoffentlich ruhige Ostertage zu wünschen, dass Sie ein bisschen zur Ruhe kommen. Sie und natürlich auch die anderen Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, Sie sitzen ja nicht völlig alleine da. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch. Frohe Ostern.
Das war 30 Minuten mit. Der Podcast des Bürgerportals zu wichtigen Themen der Corona-Krise. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.